Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 14. Februar 2008.
Herzlich willkommen zur Bücherbar. Am Mikrofon begrüßen Sie Richard Schäfer und Andrea Betzig. Und unser heutiger Gast ist Volker Müller aus Greiz. Hallo, Herr Müller.
Ja, hallo.
Herr Müller, wenn man Ihre Biografie sieht oder liest, dann steht da drin Lehrer, Musiker, Schriftsteller. Waren das alles gewollte Wendungen oder waren da auch Brüche in dieser Biografie drin?
Das kommt darauf an, von welchem Zeitpunkt an man dieses bisherige Leben überblickt. Zwischendrin waren es Brüche, Misserfolge, war auch Scheitern dabei. Aus heutiger Sicht ergibt das Ganze allerdings einen für mich immer wieder verblüffenden Sinn, weil ich mit Germanistik zu tun hatte. Ich war 10 Jahre aktiver Musiker. Ich habe 6 Jahre als Lokalredakteur gearbeitet und dadurch hat man verschiedene Erfahrungselemente und die fließen dann zusammen und man ist dann ein guter Partner für Redaktionen, kann aber auch Musik ganz gut beurteilen. Und dann kommt noch schriftstellerischer Ehrgeiz dazu. Ich sag mal so, manchmal denke ich, es hätte an sich gar nicht anders gehen können.
Warum sind Sie nicht Musiker geblieben?
Das hatte anatomische Gründe. Ich war Klarinettist und hatte in Greiz einen sehr guten Lehrer an der Musikschule und dieser Lehrer hat mich mal zu seinem Lehrer nach Leipzig mitgenommen und dieser Kollege, der Solo-Klarinettist am Rundfunksinfonieorchester, sagte, dass meine Zunge für diese Staccato-Passagen der Klarinette eben nicht schnell genug ist. Und das hat sich dann in der Praxis bewahrheitet. Ich habe mir zwar geholfen, indem ich die aus der Folklore herübergekommene Doppelzungentechnik gelernt habe, aber mit dieser Technik hat man nie diesen schönen, ausgeglichenen Klarinettenton.
Das heißt also, für Sie war dann irgendwo bei der Musik ein Strich gesetzt und es ging überhaupt nicht weiter und Sie haben sich der Schriftstellerei gewidmet.
Nein, ich war in einem Symphonieorchester, im staatlichen Symphonieorchester Greiz und habe gemerkt, dass ich mit bestimmten Dingen des klassischen Repertoires nicht gut zurechtkam, aber was mir lag, waren Tanzmusik, Musical, Stücke. Und deshalb habe ich in dem klassischen Orchester aufgehört und wollte in die Tanzmusik, in die Unterhaltungsmusik gehen. Das hat auch geklappt. Allerdings mit einer 2-jährigen Zwischenstation im Bezirkskabinett für Kulturarbeit, in das mich ein Schulkamerad, der das zu leiten hatte, geholt hatte, obwohl mir die Parteizugehörigkeit und auch dieses und jenes andere noch gefehlt hat.
Herr Müller, Sie sind in Plauen geboren, in Greiz zur Schule gegangen. Das sind ja nun Landstriche, die eigentlich so ganz typische Mundarten beherbergen oder beheimaten. Haben Sie auch schon in diesen Mundarten geschrieben und wenn ja, was?
Geschrieben habe ich nicht in Mundart, aber ich bin in der Kulturgruppe meines Vaters zusammen mit meinen Geschwistern bestimmt 6-7 Jahre lang aufgetreten und dort waren Mundartgedichte und Mundartszenen im Programm.
Sie lesen oft in Greiz. Welche Ansprüche stellt denn das Greizer Publikum an Autoren, an Schriftsteller wie Sie?
In Greiz kommen zu den Lesungen vorwiegend kulturinteressierte, kunstinteressierte Leute. Das ist im Wesentlichen immer der gleiche Personenkreis. Und die Ansprüche sind an sich weit gefächert. Man möchte sowohl unterhalten werden, als auch irgendetwas Neues erfahren. Und ich bin da bisher immer ganz gut zurechtgekommen, weil ich durch meine journalistische Arbeit auch bestimmte ernsthafte Inhalte manchmal auf lockere Weise beschreibe.
Inwiefern muss man denn, wenn man in Greiz oder in Ostthüringen oder generell in seiner Heimatstadt liest, diese Heimat, diesen Ort mit einbeziehen in seine Arbeit, um beim Publikum anzukommen?
Also da besteht bei mir an sich kein Muss. Das ergibt sich zum großen Teil von selbst und in so einer kleinen Stadt, da bleibt man auch, wenn man keine Bücher veröffentlicht, bleibt man nicht verborgen. Also in Greiz kennt man sich noch und deshalb brauche ich da keine besonderen Vorgaben mir zu geben.
Sie schreiben Porträts, also keine Biografien über historische und aktuelle Persönlichkeiten, also Bach, Tschechow, Fontane, das setzt viel Recherchearbeit voraus. Wie erfolgt denn bei Ihnen die Personenauswahl? Wissen Sie, wissen jetzt schon, wen Sie als nächstes porträtieren und wer steht denn noch auf Lager? Wie geht das?
Das geht folgendermaßen. Es steht irgendwann ein runder Geburtstag oder runder Todestag an. Und wenn mir dann eine Person, sei es durch das Werk, sei es durch einen Briefwechsel, den ich in die Hand bekomme, wenn mir eine solche Person sympathisch, interessant erscheint, in mir etwas bewegt, dann entschließe ich mich zu einem solchen Vorhaben.
Das sind jetzt Literaten oder auch Musiker, Komponisten. Würden Sie denn so etwas auch über einen Erfinder oder einen Physiker schreiben?
Also ich sage jetzt nicht nein, aber fest steht, dass es mir bei diesen beiden Kunstrichtungen also wesentlich leichter fällt. Aber ich kann mir auch vorstellen, über angrenzende oder auch ganz andere Gebiete, wenn es bestimmte inhaltliche Reize für mich gibt, könnte ich mir vorstellen, dass ich auch darüber schreibe. Weil dort das Gleiche ist wie bei den Künstlern. Es gibt interessante Blicke auf Zeitperioden.
Wenn man die Reihe Ihrer Porträts so vergleicht, da scheinen die Männer den Vorrang zu haben, oder? Gibt es keine Frauengestalten?
Das ist nicht beabsichtigt. Ich hatte ja gesagt, wie ich zu meinen Stoffen komme. Und also da hat die Geschlechterfrage hat da keine Rolle gespielt.
Aber in Greiz gibt es auch bestimmt Persönlichkeiten, Frauengestalten, die im schriftstellerischen Bereich, im künstlerischen Bereich sich hervorgetan haben.
Ich muss inzwischen sogar noch etwas ganz Konkretes zu dem Thema Frauen sagen. Eines meiner Projekte, das ich leider nicht verwirklichen konnte, das war eine Porträtgalerie bedeutender Thüringer Frauen, die Kunst und Kultur gefördert haben. Ich hatte einmal einen solchen Plan, habe auch schon eine kleine Materialsammlung, aber das Mozartjahr und das Schumannjahr 2010 und mein knapper Zeitfang haben mich leider dazu gezwungen, dieses Projekt zunächst einmal nicht zu verwirklichen.
Der Autor Volker Müller ist heute Gast in der Bücherbar und er hat uns einige Leseproben mitgebracht und da werden wir jetzt etwas hören. Herr Müller, was haben Sie ausgesucht?
Ich habe einige Leseproben aus meinem neuesten Buch, das Ende März im Handel zu haben sein wird. Das ist für mich wieder eine Premiere, obwohl bereits 5 Bücher veröffentlicht wurden. Es ist in dem Sinne eine Premiere, als ich zum ersten Mal Texte, die man zur belletristischen Literatur rechnen kann, also keine journalistischen, keine essayistisch beeinflussten Texte, hier versammelt habe. In dem Jahr, als meine Zeitung Insolvenz anmeldete und ich ein Jahr arbeitslos war, da kamen mir solche Ideen für kleine Erzählungen, kleine Feuilletons. Und ich darf auch sagen, dass ich ein Vorbild im Auge hatte, nämlich den russischen Schriftsteller Iwan Turgenew, der einen Band veröffentlicht hat, im letzten Teil seines Lebens, mit dem Titel Gedichte in Prosa. Und da habe ich zuerst Texte geschrieben, die sich unmittelbar auf das Zeitgeschehen, auf die schwierige gesellschaftliche Entwicklung bezogen haben. Und später kamen dann mehr künstlerisch, mehr musikalische Inhalte. Deshalb werde ich jetzt einmal einen solchen Text lesen, der sich auf drängende Nöte des Tages bezieht. Briefe. In einem Ferienlager bei Minsk hatten sie sich kennengelernt. Lena aus Litauen und Erika aus der kleinen Stadt im Bezirk Potsdam. Sie schrieben sich, blieben in Kontakt. Lena kam sogar einmal mit ihrer Familie zu Besuch. Nach den großen Umwälzungen wurden die Nachrichten aus Litauen, die nie sehr hoffnungsvoll gewesen waren, noch düsterer. Lena ist Weißrussin, ihr Mann Pole. Jeder für sich hatte ein Heimatland, das ihm die Arme zum Empfang ausgebreitet hätte. Doch zu zweit. Wo sollten sie zu zweit hin? Während Lena ihren Kummer in lange Briefe packt, ringt Erika um jedes Wort. Auch sie hätte einiges, was sie sich von der Seele reden möchte. Doch das wagt sie nicht zu schreiben. Andererseits, allzu rosig dürfen ihre Briefe auch nicht ausfallen. Und soll sie die Freundin wieder einladen? Eigentlich möchte sie ja. Doch damals schon, beim ersten Mal, und da herrschte in der Stadt noch die Mangelwirtschaft, war es schwierig gewesen. Damals schon füllten sich die Augen der Freundin mit Tränen, als sie im Milchgeschäft stand oder in dem Laden mit Kindersachen. Wie soll das jetzt werden, wo es Supermärkte gibt, die neue Fußgängerzone mit Boutiquen und Cafés,
zu Hause eine Gasheizung und ein blitzendes Bad. Das Schlimmste aber würden wieder die Kinder sein. Die einen anspruchsvoll und voller Pläne, die anderen still und blass. Dabei kam ihre Familie für hiesige Verhältnisse gerade mal so über die Runden. Ja, es ist so. Damals in den bielorussischen Wäldern war alles einfach gewesen. Sie waren junge Lehrerinnen, die es mit dem Ausrichten beim Fahnenappell und mit der Kontrolle der Pionierhalstücher schon nicht mehr so genau nahmen. Ein offener Blick, ein verschmitztes Lächeln und die Freundschaft war besiegelt. War alles, was danach kam, nicht ein Irrtum gewesen, der besser hätte vermieden werden sollen?
Sie hören die Bücherbar auf Radio Funkwerk, heute mit Volker Müller, der uns gerade eine Premiere hier gestattet hat und aus seinem neuesten Werk vorgelesen hat. Herr Müller, als Schriftsteller leben Sie, aber Sie verdienen damit jetzt nicht vornehmlich Ihr Geld. Ist das richtig?
Ja, wobei der Anteil, der aus der schriftstellerischen Arbeit kommt, wird mit der Zeit doch größer.
Wie vereinbaren Sie das mit Ihrem Beruf? Also als was sind Sie zurzeit berufstätig?
Ich bin als freier Journalist und freier Autor tätig und es ist in der Tat so, dass der größte Teil meiner Erlöse aus der journalistischen Arbeit kommt.
Das heißt, Sie knapsen sich dann und zwar ein Stück ab von Ihrer Zeit, um dann mal an einem Werk ein bisschen konzentrierter zu arbeiten.
Also diese ganze doppelte Belastung, die funktioniert bei mir ganz gut, weil ich nicht viel am Stück schreibe. Also ich kann, wenn ich am Tag 1-2 Stunden Zeit dafür habe, da komme ich sehr gut hin. Inzwischen, wenn ich unterwegs bin, wird die Fortsetzung sich überlegt und ich kann auch problemlos zwischen den einzelnen Gebieten wechseln. Ich brauche also keine lange Konzentrationsphase.
Wie sehen Sie die Problematik für sich, Ihre Arbeit mit einem Verlag zusammenzubringen, um es am Ende auch verkaufen zu können?
Da habe ich eine Reihe Erfahrungen gemacht und ich bin sehr froh, dass ich, als ich für eine Veröffentlichung in der Edition Muschelkalk ausgewählt wurde, mit dem Weimarer Wartburg Verlag zusammenkam. Und dort sind auch seitdem bis auf ein Buch sind alle meine Bücher erschienen und ich hoffe, dass die Zusammenarbeit auch weitergehen wird.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie können also an 2-3 Werken gleichzeitig arbeiten, jetzt nicht nebeneinander, aber Sie können das Kapitel Essay über Mozart offen liegen haben und fangen das nächste an über einen anderen Schriftsteller.
Ja.
Jetzt habe ich gelesen, Sie sind passionierter Nicht-Autofahrer. Was bedeutet das? Wie kommt das zustande?
Kann ich nicht genau sagen. Ich kann nur eines sagen. Ich habe mich nie für Autos interessiert und im Gegensatz zu meinem Bruder, der also selbst unter DDR-Verhältnissen mehrere Fahrzeuge irgendwie sich besorgt hatte und ausprobiert hatte, hat mich das nie interessiert und das ist auch so geblieben, als ich dann bei einer Zeitung gearbeitet habe, unter anderem auch durch die Möglichkeiten der modernen Technik, konnte ich das auch umschiffen. Also das ist keine Abneigung, aber einfach eine fehlende Neigung.
Das hat Sie auch nie irgendwo eingeschränkt?
Doch.
Eine Beweglichkeit, Mobilität. So.
Doch, es schränkt mich manchmal sogar sehr ein, aber ich habe da zum Glück eine Familie, die mir in ganz bestimmten Situationen immer hilft.
Dann heißt es, Volker Müller schreibt mit einer leicht durchgehenden Ironie. Wo haben Sie Ironie gelernt?
Es ist ja so, wenn man sich heute hinsetzt und über ein literaturgeschichtliches, über ein landeskundliches Phänomen schreibt, dann kann man ja nicht die Vergangenheit ausblenden. Man kann nicht die Leute ausblenden, die in unserer deutschen Literatur schon dergleichen Themen behandelt haben. Und das waren mal stille, mal laute Ironiker. Wer bestimmte Werke gelesen hat, wird diesen und jenen Schwenk bei mir wiedererkennen. Manchmal habe ich mich auch schon gefragt, ob das nicht eine Kopie wird, aber ich habe mich doch entschlossen, dass da nicht hinter dem Stand, der einmal erreicht wurde, zurückzubleiben.
Das heißt, Sie wenden die Ironie oder das Herangehen an Ironie von bekannten Schriftstellern an und arbeiten das auf Ihre Verhältnisse, auf Ihre Situation, auf Ihre Möglichkeiten um.
So könnte man es sagen, mit einer gewissen Distanz oder mit einer leisen Kritik. Ich empfinde es so, das können wir ruhig die Namen ja nennen, dass ich bestimmte Werke von Lessing, von Heine, von Fontane, von Kurt Tucholsky, die habe ich so verinnerlicht, dass ich auch in dieser Art denke, fühle und dann auch schreibe, ohne mich jetzt mit diesen Männern vergleichen zu wollen.
Jetzt haben Sie uns einen Text mitgebracht, der aber konkret Auskunft gibt über Ihre journalistische Tätigkeit und den hören wir uns jetzt an.
Übers Jahr ein Roman. Der Streit dauert schon ewig. Stellt euch vor, was ich kann, brüstet sich der Erzähler. Aus einer fixen Idee oder einer verschwommenen Erinnerung oder aus dem Bruchteil eines Traums mache ich übers Jahr einen Roman. Ha, mit einer Idee käme ich vielleicht weit, stöhnt der Feuilletonschreiber. Ich brauche 100, um ein Buch zu füllen. Und ich, flüstert der Poet, ich muss warten, bis zum Einfall auch die Eingebung kommt, der innere Klang, das noch nicht dagewesene Bild. Ein Jahr ist für mich keine Zeit. Ich lasse die drei streiten. Ich habe kein Gewissen. Ich mache es mir einfach. Meine Sympathie gehört ganz und gar dem braven Apfelschimmel, der gerade eingespannt ist.
Tausend und eine Leidenschaft, Spurensuche nach Anton Tschechow. Das ist ein Buch von Volker Müller, der heute hier im Studio ist. Herr Müller, wie sind Sie zu Tschechow gekommen? Sie haben ja Deutsch und Russisch studiert hier in Erfurt. Und ist da was hängen geblieben an der Liebe zur russischen Literatur? Kann man das so sagen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Die Vorlesungen in Erfurt, die Begegnung mit den Hochschullehrern damals, die waren sehr wichtig. Aber das alles war nur eine Fortsetzung mit der russischen Literatur. Bin ich viel früher schon zusammengekommen durch einen engen Verwandten, meinen Onkel, der mir, als ich 10 Jahre alt war, eine Ausgabe von Krieg und Frieden geschenkt hat. Und das Buch habe ich mit 10 Jahren zum ersten Mal gelesen und damit begann im Grunde meine Liebe zur russischen Literatur schon.
Nun heißt es hier in einem Text, dass Sie vor allem ein Mittler sind und dass Sie auch an jene Leute denken, die nicht Tschechow-Spezialisten sind. Sie geben Interpretationsansätze und Hinweise. Das riecht so ein bisschen nach Lehrer. Einmal Lehrer, immer Lehrer?
Es mag sein, dass das Pädagogische dabei eine Rolle spielt, aber noch stärker ist der journalistische Ansatz. In meiner Arbeit als Journalist bin ich tagtäglich gezwungen, dem Leser bestimmte Dinge nahezubringen, zu erläutern, bildhaft ihm rüberzubringen. Und dieses Prinzip habe ich auch bei diesen literaturgeschichtlichen Essays angewendet.
Das Grundthema bei Tschechow sind ja so Vereinsamung, Lebensangst, Sprachlosigkeit der Menschen. Was hat Sie denn an Tschechow so persönlich fasziniert?
Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die wesentlichen Themen Tschechows sind.
So sagen die Lexika.
Ich habe ja in Vorbereitung dieses Buches große Teile des Werkes ein zweites Mal gelesen und ich habe da einen anderen Eindruck. Tschechow ist ein moderner Schriftsteller, der sich auf die neue Zeit einstellt und der, also in seiner Zeit damals, auf diese Prozesse, die da heranreiften, und der den Menschen nahebringen wollte, dass sie sich Gedanken machen müssen, dass sie mit diesen Herausforderungen sich auseinandersetzen müssen und dass sie immer möglichst nach dem Höchsten streben, wenn sie dann scheitern, wie manche seiner Helden. Ich weiß nicht, ob man das als Vereinsamung, als Pessimismus empfinden kann. Also ich empfinde es nicht so.
Also mir fällt bei Tschechow immer ein, das Gespräch eines Betrunkenen mit einem nüchternen Teufel, was eigentlich so, was ich gern also als Leseprobe auch zum Einsprechen verwende. Das ist ja eigentlich auch nach wie vor aktuell, wenn man das so auf die heutige Zeit beziehen würde.
Das betrifft jetzt auch meine Erfahrung mit Fontane, über den verschiedene Dinge in Lexika geschrieben werden. Ein solcher Schriftsteller ist in sich widersprüchlich. Er reagiert auf bestimmte Zeitströmungen, auf bestimmte Kontrahenten, die er hat, reagiert er in dem Sinne unterschiedlich, als dass er sich im Rahmen seines Werkes im Grunde genommen permanent mehrfach widerspricht. Und das ist aber gerade das Interessante, das zeigt, dass ein solcher Schriftsteller kein nüchterner Philosoph ist, sondern er ist Mitbürger. Bei Fontane ist es ja zum Teil sogar so, dass er ein Stück Spießbürger ist. Aber ich behaupte, dadurch leben diese Bücher.
Und das ist etwas, was der Leser vielleicht manchmal vergisst, dass die Autoren eigentlich so wie Sie mitten unter uns leben, aber die Welt anders sehen und anders beschreiben. Sie haben auch eine Leseprobe vorgelegt oder vorliegen. Was schauen wir als nächstes?
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich die Themen in meinem kleinen Prosaband, das Gala-Konzert, mit der Zeit ein wenig verschoben haben. Ich lese jetzt eine der jüngeren Arbeiten, die sich mit Kunst- und Musikerfahrung befasst. Das B-Moll-Konzert. Das Symposium legt eine Pause ein. Es war auch höchste Zeit. Ich fliehe in ein Café. Ich setze mich, bestelle, da höre ich die Musik. Das markante Hornmotiv, die kraftvollen Akkorde, die weit ausgreifende, herrliche Streichermelodie. Mein Gott, Tschaikowskis B-Moll-Konzert, das große Seelendrama. Der Bienenstich kommt. Beim Tranchieren registriere ich gewissenhaft, wie die Tutti-Schläge und perlenden Triller mit dem Tellergeklapper und der dann und wann einsetzenden Espresso-Maschine harmonieren oder auch nicht. Obwohl ich mir mit dem Kuchen Zeit lasse, ist der erste Satz noch nicht einmal zur Hälfte vorbei, als ich die Gabel wieder aus der Hand lege. Ich bestelle, um noch etwas zu tun zu haben, eine zweite Tasse Kaffee. Die Musik wird mir dennoch mit jedem Takt fremder, unheimlicher und ich warte schon förmlich darauf, dass es dazwischen wieder einmal so richtig klappert und rauscht. Die Holzbläser stimmen gerade eine zarte Kantilene an, als sich am Nebentisch eine geräuschvolle Begrüßung ereignet. Jetzt habe ich den Faden endgültig verloren, aber es perlt und schmettert weiter. Als Peter Iljitsch Tschaikowski die Partitur seines ersten Klavierkonzertes seinerzeit einem in aller Welt gefeierten Kollegen zeigte, soll dieser gedröhnt haben: Das, mein lieber Pjotr Iljitsch, wird nie jemand spielen. Es ist, nun ja, wie soll ich sagen, so gut wie unspielbar. Wer soll das greifen? Und außerdem kompositorisch völlig misslungen. Völlig. Das sage ich Ihnen, Rubinstein. Bislang hatte die Episode für mich immer etwas Hoffnungsvolles.
Der Autor Volker Müller aus Greiz, Gast in der Bücherbar.
Wer unterstützt Sie denn bei Ihrer Arbeit? Gibt es da in der Familie Rückhalt oder haben Sie Freunde oder haben Sie einen großen Mäzen, der Ihnen da irgendwelche Sachen organisiert?
Außer einem großen Mäzen habe ich alles, was Sie eben angedeutet haben. Ich erinnere mich vor allen Dingen jetzt auch an die Zeit der Arbeitslosigkeit, als ich von heute auf morgen von einem 12-Stunden-Tag als Redakteur weg war. Da war es meine Familie und meine Greizer Freunde, die gesagt haben, du musst unbedingt weiter schreiben. Und wenn es nicht journalistisch ist, dann eben wieder literarisch. Und ich habe dann auch, als mein erstes Buch herauskam, hatte ich auch in Greiz sofort eine Lesemöglichkeit in einem sehr großen Rahmen. Durch einen im Prinzip Jugendfreund.
Greiz ist ja doch eine kleine Kulturstadt, wenn auch Provinz, aber da ist ja auch einiges kulturell los. Zum Beispiel fällt mir immer Hans-Georg Stengel ein, der ja aus Greiz kommt. Gab es zwischen Ihnen und Stengel Begegnungen?
Diese Begegnungen gab es nicht und heute tut's mir leid. Der Grund dafür war, dass ich als Redakteur einer kleinen Zeitung mit Arbeit so eingedeckt war, dass ich immer wieder gesagt habe, lassen wir das lieber, Stengel zu uns zu bitten, weil er dann stundenlang sitzt und erzählt. Das haben wir nämlich von den Kollegen der größeren Zeitung erfahren. Heute tut es mir sehr leid. Ich habe inzwischen noch mehr über ihn erfahren, als ich damals schon wusste. Er war einer der erfolgreichsten DDR-Schriftsteller, hat 50 Bücher veröffentlicht, aber nie einen Preis bekommen. Und mir tut's auch sehr weh, dass er heute von einer ganzen Reihe Kollegen, auch von Teilen des Publikums, als Unterhaltungsschriftsteller im abfälligen Sinne betrachtet wird.
Wenn Sie an Ihre Arbeit gehen, haben Sie jetzt die Unterstützung Ihrer Freunde und Familie. Wie ist das? Gibt es Kollegen, mit denen Sie sich austauschen? Manchmal erwächst ja so etwas eher im Austausch, also ein gutes Werk zum Beispiel.
Ich habe einige Freunde, mit denen ich mich, also auch Schriftsteller, mit denen ich regelmäßig spreche, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Ich muss trotzdem sagen, alles in allem beeinflusst das meine Arbeit im Einzelnen nicht. Ich bin froh, wenn etwas gefällt, aber ich muss auch manchmal mit Kritik und einer gewissen Ablehnung rechnen.
Und diese nehmen Sie auch in Kauf. Wie sieht das denn aus, wenn Sie das, Ihr Werk zum Verlag geben und der Lektor drüber guckt und kein gutes Haar dran lässt?
Das ist noch nicht passiert. Ich sage sogar mal so, abgesehen vom Wartburg Verlag war ich sogar sehr enttäuscht über die weitgehende kritiklose Annahme von Manuskripten. Ich habe beim Wartburg Verlag in Gestalt der Frau Harnisch einen Lektor erlebt, von dem man vielfach profitiert. Wir haben uns über manche Formulierungen, manche Akzentuierungen, haben wir uns auch auseinandergesetzt, produktiv gestritten, haben uns immer auf einer guten Mitte geeinigt. Und ich kann nur sagen, wer so etwas nicht erlebt, dem fehlt etwas.
Sie haben nach der Wende angeblich 7 Jahre lang kein Buch angerührt, wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, was mit angerührt gemeint ist. Haben Sie keins gelesen oder haben Sie keins mehr geschrieben? Was steckt dahinter?
Ich habe keines gelesen. Ich kann es heute auch nicht begreifen, aber es war so.
7 Jahre lang blockiert.
Außer diesem Geheimbericht, den Nikita Chruschtschow damals an den Parteitag der KPDSU in dem zum ersten Mal die Verbrechen Stalins in der Andeutung zu erfahren waren. Außer diesem Geheimbericht habe ich nichts gelesen und es ist so, wie es im Fontane-Buch steht, als Rolf Hochhuth nach Greiz kam und sein Theaterstück vorstellte, das sich auf Effi Briest von Theodor Fontane bezieht, da habe ich wieder zu einem Buch gegriffen, habe diesen Roman, weil ich gute Arbeit leisten wollte als Journalist, vor dieser Lesung gelesen.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Kritik. Sie sind ja als Autor, als freier Autor und als Journalist oftmals in der Position, Bücher zu rezensieren. Da sind Sie ja auch mit einem Stück weit Kritiker. Also Sie gucken, passt das zusammen? Wie gehen Sie denn mit Rezensionen über Ihr eigenes Werk um?
Das wäre jetzt übertrieben, wenn ich sagen würde, ich rechne mit Kritik, ich akzeptiere Kritik, weil ich ja selber auch kritisiere. Manches hat schon wehgetan. Aber im Großen und Ganzen kann ich mich nicht beklagen und manche Schwäche habe ich auch vorher schon gewusst.
Und arbeitet man danach dran? Also ist das einem bewusst beim Nächsten, diese Kritik, und versucht man es dann zu ändern oder ist man seinem Stil so treu, dass man es gar nicht ändern kann?
Also ich habe mir eine Methode zurechtgelegt, wie ich mit solchen Dingen umgehe, ohne dass ich mich jetzt in Widersprüche verwickle. Ich reagiere zunächst einmal emotional und lasse alle meine Gefühle jetzt für mich persönlich raus. Und da wird eben so ein Kritiker dann auch in der Luft zerrissen. Und dann kommt die Reflexionsphase, wo ich mit kühlem Kopf etwas überlege. Und da komme ich sehr oft zu ganz anderen Schlüssen, gebe dem Kollegen recht und vieles davon fließt dann in der Tat in die nächste Arbeit ein.
Herr Müller, bei Ihren Titeln fällt mir auf, dass das also sehr variabel gestaltet ist. Also da gibt es prominente Pilzvergiftungen, die darauf schließen lassen, dass hier irgendwie natürliche Prozesse dargestellt werden, aber es handelt sich um Porträts von Persönlichkeiten. Oder Null Bock auf Entenjagd, im Gegensatz dazu dann Der Weg nach Sanssouci, wo man sich schon sicherlich literarisch darauf einstellen kann, dass es da um etwas geht, was mit Sanssouci zusammenhängt. Wie lassen Sie sich denn bei Ihrer Titelfindung von den Lektoren leiten oder stehen bei Ihnen die Titel von vornherein fest?
Die Titel habe ich alle selbst gefunden und da muss ich Herrn Dr. Gotthard Erler, dem früheren Geschäftsführer des Aufbauverlages, danken, mit dem ich mal zusammensaß, der ohne Honorar mein kleines Fontane-Buch durchgesehen hat, und als wir fertig waren, sagte er, und jetzt brauchen Sie noch einen Titel. Und da habe ich eine Reihe Titel vorgeschlagen, da hat er nur mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, ein Titel muss die Leser beschäftigen, muss sie anziehen, kurz und kann auch ruhig ein bisschen verrückt sein. Und das hat mir dann geholfen. Nicht bei dem Fontane-Buch, aber bei anderen Büchern.
Der Weg nach Sanssouci, da verfolgen Sie ein bisschen so die Spuren von Fontane. Haben Sie auch vielleicht mal vor, die Mark Brandenburg so wie Fontane zu durchwandern?
Ich habe das zum Teil schon getan, weil meine Frau aus Potsdam kommt. Ich öfters in Potsdam zu Besuch war und bin. Ich habe ja auch 3 Jahre im Kreis Potsdam-Land als Lehrer gearbeitet und ich habe in dieser Zeit einige dieser Strecken, soweit sie in der Nähe von Potsdam sich befinden, habe ich in der Tat schon abgewandert. Es wäre darüber hinaus ein reizvolles Projekt. Was mich davon abhalten würde, ist der Umstand, dass es eben schon mehrfach geschehen ist und auch drüber schon geschrieben wurde.
Trotzdem gibt es bei Ihnen Vorhaben. Wer steht als nächstes als Porträtpersönlichkeit bei Ihnen auf dem Konzept?
Ich bin jetzt in der Endphase einer Arbeit, die sich im Prinzip über Nacht ergeben hat, die überhaupt nicht beabsichtigt war. Ich hatte für das Mozartjahr 2006 ein Band geschrieben, Mozart und Thüringen. Und während ich dieses Buch in die Endphase brachte und auch für Zeitungen einzelne Teile zurechtmachte, habe ich gemerkt, dass 2006 auch ein Schumann-Jahr ist, habe einiges gewusst, anderes noch erfahren, was Schumann mit Thüringen verbindet. Und aus diesem Zufall ist dieses Buch jetzt entstanden und es war an sich etwas anderes vorgesehen, was ich in Ruhe bearbeiten wollte. Und es kann sein, dass dieser andere Stoff darunter auch leidet. Aber auf jeden Fall, wenn alles gut läuft, wird dieses Buch Schumann und Thüringen Anfang 2009 erscheinen, rechtzeitig zum nächsten Schumann-Jahr 2010.
Lizenz zum Selbermachen.
Sie hören die Bücherbar auf Radio Funkwerk, zu Gast heute Volker Müller. Und er ist freiberuflicher Autor und Journalist, aber Sie machen sicherlich auch mal Urlaub. Wo fahren Sie denn dann gerne hin?
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich kein alles andere als ein begeisterter Autofahrer bin. Und das zweite Manko, was ich habe, ich verreise nicht gern. Ich war im Prinzip im Ausland nur im Zusammenhang mit bestimmten Verpflichtungen, mit bestimmten Einwirkungen meiner Familie. Am liebsten mache ich in Deutschland Urlaub und auch nicht allzu weit weg von Greiz.
Wie sind Sie denn dann auf Ihr nächstes Werk gekommen? Denn das heißt Der Seychellenfahrer.
Da bin ich nicht durch die Seychellen dazu gekommen, sondern durch den Greizer Park. Der Seychellenfahrer. Jeden Tag zwischen 2 und 4 überholten die Jogger, wenn sie im Park ihre Runden drehten, den Spaziergänger. Der großgewachsene, hagere Mann ging langsam und wandte sich nicht um, wenn die Läufer von hinten kamen. In der letzten Oktoberwoche, als es nur Sonnentage gab, wurde der Hagere nicht gesehen. Er sei verreist, wusste jemand, auf die Seychellen. Es verging eine weitere Woche und dann noch eine. Der Mann blieb verschwunden. Er wurde vermisst, obwohl er nie mehr gesagt hatte als ein zurückhaltendes Guten Tag. Den Läufern fehlte seine große, ruhig in der Ferne auftauchende Gestalt, an die sie im Nu heran waren. Die einsamen Spaziergängerinnen entbehrten den kurzen, freundlichen Gruß, vielleicht auch das Herzklopfen, das die Begegnung hervorrief. Schließlich sprach sich herum, von den Seychellen wieder zurück, hatte er eine neue Wohnung bezogen. War gerade mit den Gardinen fertig geworden, da hatte er sich einen Moment hinsetzen wollen und war nicht mehr aufgestanden. Er ist wenigstens mit seiner Arbeit noch fertig geworden. Schade, dass er sich nicht mehr darüber freuen konnte. Wozu braucht ein Mann Gardinen? So geht es eine Weile hin und her im Park, und dann ist die hagere Gestalt für immer von den stillen Wegen verschwunden.
Die Bücherbar geht langsam zu Ende und wir haben zum Schluss eine Schnellfragerunde vorbereitet, Herr Müller. Die Schnellfragerunde ist ganz einfach. Wir haben also Fragen oder Sätze angefangen, die aber nicht zu Ende geführt, weil wir da hoffen, dass Sie uns da helfen. Das können Sie mit Fantasie, mit Ironie, mit Humor ganz locker bewältigen.
Von meinen Eltern habe ich gelernt,
dass man auch einmal zufrieden sein muss mit dem, was man erreicht hat.
Stolz bin ich auf?
Auf die Tatsache, dass ich in einem Land geboren bin, was bedeutende Musiker und Schriftsteller hervorgebracht hat.
Meine Vorbilder als Schriftsteller sind
Theodor Fontane, Heinrich Heine und Anton Tschechow.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit
einem Sänger oder einer Sängerin des italienischen Repertoires.
Mein Lieblingslied ist
das Lieblingslied meines Großvaters im schönsten Wiesengrunde.
Ich hasse es, wenn
vorschnell geurteilt wird.
Meinen Kindern gebe ich auf den Weg mit,
dass sie, wenn ihnen im Leben etwas Missgünstiges begegnet, dass sie es immer und oft noch im Guten versuchen.
Zurzeit liegt auf meinem Nachttisch das Buch.
Eine Lebensbeschreibung des bekannten Schauspielers des 19. Jahrhunderts, Bogumil Davison. Das ist die letzte Recherche für das Schumann-Buch.
Ich würde wieder als Lehrer arbeiten, wenn...
Wenn ich nicht so viele andere Interessen hätte.
Von den nachfolgenden Generationen erwarte ich,
dass sie, was den Lebensstandard angeht, sich an Einschränkungen gewöhnen und dass sie auf andere Kulturen, Regionen zugehen.
Wenn Herr Müller kocht, dann gibt es...
Ganz einfache Hausmannskost.
Vielen Dank, Herr Müller. Alles Gute für Sie. Schön, dass Sie da waren. Wir drücken Ihnen die Daumen, wünschen Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Lesung, für Ihre nächsten Lesungen und vielleicht hören wir uns mal wieder.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 14. Februar 2008. Gast im Studio war der Greizer Autor Volker Müller. Zusammengestellt hat den Podcast Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.